ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zu später Stunde dabei sind. Es war schon immer eine besondere und besonders undurchsichtige Beziehung, die Donald Trump mit Russland pflegte. Früher machte er in Russland Geschäfte. Als Präsident prahlte er mit seinem engen Draht nach Moskau. Doch nun lässt er Atom-U-Boote verlegen, als Zeichen der Stärke gegen Russland. Und kommende Woche läuft auch Trumps Ultimatum an Putin aus, einer Waffenruhe und Friedensverhandlungen zuzustimmen. So weit ist es gekommen, gut ein halbes Jahr nach Trumps Amtsantritt, der eigentlich innerhalb von 24 Stunden den Krieg in der Ukraine beenden wollte. Was Trumps U-Boot-Manöver bedeuten könnte, aus Washington, Kerstin Klein.
US-Atom-U-Boote. Hier Aufnahmen von 2021 und 2022 irgendwo im Pazifik. Sie sind in den Weltmeeren unterwegs. Doch wie viele und wo genau, das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ungewöhnlich also, dass der US-Präsident gestern an die Öffentlichkeit geht und Russland auf seinem sozialen Netzwerk droht: Ich habe zwei Atom-U-Boote in den angemessenen Regionen positionieren lassen. Seine Begründung: provokante Statements des ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev. Auf seinem Weg ins Wochenende legt Trump nach. Eine Drohung wurde ausgesprochen, die nicht angemessen war. Wir müssen vorsichtig sein. Ein ehemaliger Präsident Russlands droht uns. Und wir werden unsere Bevölkerung schützen. Was war passiert? Trump hatte Russland ein Ultimatum gesetzt und Anfang der Woche bei einem Besuch in Schottland noch einmal verschärft. Ein Frieden mit der Ukraine müsse nun schnell geschlossen werden, sonst drohten Sanktionen. Die neue Deadline liegt jetzt bei 10 bis 12 Tagen. Es gibt keinen Grund zu warten. Eine Frist, die kommende Woche endet. Und die den ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev zu Online-Attacken auf Trump motivierte. Er beleidigte den US-Präsidenten als Opa und warnte auf der Plattform X, jedes neue Ultimatum des US-Präsidenten sei ein Schritt Richtung Krieg. Auf Telegram spielte er an auf das Atomwaffenpotenzial Russlands. Für Trump offenbar zu viel der Provokation. Vom Kreml heute auffallendes Schweigen. Kein Kommentar, kein Öl ins Feuer. Und auch Trump scheint Russland neben allen Drohungen gleichzeitig die Hand zu reichen. Er kündigte an, sein Sondergesandter Steve Witkoff werde schon bald nach Moskau reisen. Womöglich schon in den kommenden Tagen.
Der Reise des deutschen Außenministers Wadephul nach Israel und ins Westjordanland in den vergangenen Tagen war von Bundeskanzler Friedrich Merz eine hohe Bedeutung zugeschrieben worden. Auf der Grundlage der Gespräche des Außenministers wollte er über die weiteren Schritte in der Nahostpolitik entscheiden. Heute hat Wadephul das Sicherheitskabinett der Bundesregierung über seine Reise unterrichtet. Und dazu Demian von Osten in Berlin. Du hast den Außenminister auf seiner Reise begleitet. Was hörst du? Wie ist heute im Sicherheitskabinett darüber gesprochen und beraten worden?
Also nach dem, was wir hören, war es eine relativ kurze Sitzung, die auch nur als Schaltkonferenz stattfand. Und am Ende hat man sich darauf geeinigt, eine recht knappe Pressemitteilung zu verbreiten. Dadurch wissen wir konkreter, was jetzt die Schritte sind und was sie erstmal nicht sind. Es gibt keine schärferen Sanktionen gegen die israelische Regierung. Das ist ja von einigen Seiten gefordert worden im Vorfeld. Sondern man lobt eher die israelische Regierung für leichte Verbesserungen, macht gleichzeitig aber klar, dass diese leichten Verbesserungen bei weitem noch nicht ausreichen und fordert Israel auf, da eben mehr zu tun. Ich sehe das so ein bisschen wie so eine diplomatische Gratwanderung. Man fordert immer mehr von der israelischen Regierung angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen. Gleichzeitig will man die israelische Regierung nicht brüskieren, denn das würde die Gefahr mit sich bringen, dass die israelische Regierung mit Deutschland nicht mehr über diese Themen redet. Und genau das will man vermeiden.
Die Bundesregierung äußert sich heute auch besorgt, dass große Mengen der Hilfslieferungen nicht bei den Menschen in Gaza ankommen. Die Hamas und kriminelle Organisationen würden sie zurückhalten. Was bedeutet das jetzt?
Ich finde bemerkenswert, dass es diese Formulierung in diese knappe Mitteilung geschafft hat. Das könnte man interpretieren als Zugeständnis an die israelische Seite. in Israel bei Treffen mit Vertretern von Hilfsorganisationen hatte Wadephul noch sehr viel schärfer die israelische Seite kritisiert, dass sie nicht für Sicherheit bei der Verteilung sorgen würde. Und generell ist die Linie der deutschen Bundesregierung, dass man die Vereinten Nationen wieder stärken möchte. Nur so sieht man eine Chance für eine faire und effiziente Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen zu sorgen.
Danke für diese Einschätzungen aus Berlin, Demian von Osten.
Sehr gerne.
Sie kann schon ziemlich viel alleine, doch es scheint wichtig, dass ein Mensch nochmal genau drauf schaut. Wie hier bei einer OP, wenn die KI womöglich Leben retten kann. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Lebens. Wer bislang gegoogelt hat, um etwas herauszufinden, der geht jetzt vielleicht direkt auf ChatGPT oder Gemini. Viele von uns haben bereits Text und auch Bilder und Videos von KI erstellen lassen. Der Möglichkeiten der KI sind keine Grenzen gesetzt, es sei denn, die Politik tut das, wie die Europäische Union. Heute tritt ein KI-Gesetz in Kraft. Was das bedeutet, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Christian Feld. Zuerst Caroline Wissing über den Einsatz von KI.
Ist der Finger gebrochen? Die künstliche Intelligenz erkennt direkt eine haarfeine Fraktur. In der Uniklinik Köln setzen Professor Mainz und sein Team verschiedene KI-Tools ein. Aber keine Diagnose, ohne dass ein Mensch noch einmal drüber schaut.
Man darf sich nie hundertprozentig drauf verlassen. Wir arbeiten also immer noch konventionell mit unserem Expertenwissen.
Und wenn die KI zum Beispiel bei Demenzpatienten das Hirnvolumen misst und auswertet, dann sind das hochsensible Daten.
Der Patient muss informiert sein, wenn KI-Tools in der Diagnose eingesetzt werden entsprechende vorherige Aufklärung ist dann notwendig.
Der sogenannte AI Act der EU stuft künstliche Intelligenz in der Medizin in den Hochrisikobereich ein. Das bedeutet hohe Anforderungen an Transparenz, an Datenverarbeitung und Kontrolle. Genauso wenn KI im Personalmanagement zum Einsatz kommt. Dieses Startup in Berlin entwickelt eine spezielle Software, die Bewerber nach Persönlichkeitsmerkmalen kategorisiert. Passen sie zum Unternehmen? Es sei gut, dass das Gesetz Grenzen setze, sagt die Gründerin, fürchtet aber zu viel Regulierung.
Es liegt natürlich zum einen darin, dass wir eigentlich ja uns auf Entwicklung und Innovation und Vorankommen konzentrieren wollen, stattdessen dann aber in Bürokratisierung enden. Das heißt, gerade für ein kleines Unternehmen, das darauf angewiesen ist, das Produkt zu verkaufen, Umsatz zu generieren, dann auch wieder Anschlussförderung und Finanzierung zu bekommen, ist dieser AI-Act im internationalen Vergleich ein riesiges Innovationshemmnis.
Vor allem, weil Entwickler von künstlicher Intelligenz in den USA oder China nicht solche Auflagen hätten, könnten EU-Unternehmen da den kürzeren ziehen, fürchten Kritiker. Das sieht KI-Entwicklerin Rosmarie Steininger anders. Auch ihr Unternehmen nutzt KI, um Bewerber auf die passenden Stellen zu vermitteln. Klare Richtlinien könnten sogar ein Wettbewerbsvorteil sein.
Ich glaube, dass es für uns als Europäer die richtige Entscheidung ist, zu sagen, wir wollen, dass eine KI, die über Menschen entscheidet, sorgfältig entwickelt ist. Und dass es auch viele Menschen außerhalb von Europa geben wird, denen das wichtig ist. Und es hilft einem vielleicht auch am Ende dafür, eben keine Sammelklage wegen Diskriminierung gegen sich zu haben.
Regulierte oder freie Innovation? Es ist das Dilemma des AI-Acts. Auch Radiologe Mainz hofft auf eine gute Balance. KI in der Medizin, das habe so viel Potenzial und sei mittlerweile unverzichtbar.
Und damit solche Anwendungen wie in der Klinik überhaupt funktionieren können, braucht es sogenannte Grundlagenmodelle. Also quasi der Maschinenraum der KI-Entwicklung. Und dafür gelten ab heute neue Regeln. Und die kann uns Christian Feld erklären, unser Brüssel-Korrespondent, heute Abend zugeschaltet aus Köln. Christian, was genau ändert sich denn da ab heute?
Ja, wir schauen ja in einen Bereich der KI-Software, mit dem wir als Normalanwender eigentlich gar nichts zu tun haben. Wenn wir ChatGPT nutzen, um uns einen Text schreiben zu lassen oder uns ein Foto zeichnen zu lassen, dann kriegen wir gar nicht mit, dass eben unten drunter unter der Motorhaube diese Grundlagenmodelle arbeiten. Und für diese Grundlagenmodelle gelten jetzt nach den EU-Regeln strengere Transparenzpflichten. Die Anbieter müssen sagen, wie funktioniert das? Mit welchen Daten wurde das trainiert und welche Risiken gibt es? Ja, das ist für uns Normalanwender schon auch wichtig. Wir wollen ja auch wissen, wie diese Texte, die wir dann vielleicht hinterher benutzen, zustande kommen. Aber es gibt auch Unternehmen, die diese Grundlagenmodelle benutzen. Banken zum Beispiel, um Kredite zu bewerten. Oder Industriebetriebe, die ganze Fabriken möglicherweise damit steuern. Und die wollen schon wissen, kann ich dem vertrauen?
Lass uns noch auf einen Aspekt schauen. KI-Anwendungen wie ChatGPT zum Beispiel brauchen ja Training und müssen mit Daten gefüttert werden. Das passiert häufig ungefragt, auch mit Texten und Fotos von Buchautoren oder von Fotografen. Welche Regeln sind dafür angedacht?
Ja, diese Urheber haben momentan keine richtige Kontrolle, ob da ihre Bücher, ihre Fotos, ihre Videos, ob die von den KI-Unternehmen genutzt werden. Und deshalb ist da der Vorwurf, ihr sammelt all diese Werke zusammen, macht daraus was Neues, verkauft das, macht damit Geld. Und wir haben nichts von diesen Einnahmen. Und da sind wir dann wieder bei der Transparenz. Die EU-Regeln sagen, da muss mehr Transparenz geschaffen werden. Und vielleicht sieht man dann, dass da solche Werke vielleicht auch illegal genutzt werden. Und da ist dann die Hoffnung dahinter, dass man daraus dann Schadenersatz oder zumindest irgendwelche Lizenzgebühren holen kann. In den USA gibt es auch schon erste Prozesse in diese Richtung. Allerdings, ob das in der Praxis wirklich möglich ist, ob das wirklich funktioniert, da würde ich heute Abend noch mal ein paar Fragezeichen dran machen.
Danke dir für diesen Blick unter die Motorhaube der KI. Danke, Christian Feld.
Gerne.
Ja, kommt da etwa Freund oder Feind auf uns zu? Skorpione, die sind vor allem wegen ihres Giftes gefürchtet, auch wenn das in den wenigsten Fällen für Menschen gefährlich oder gar tödlich ist. Vielleicht sollten wir unser Bild von Skorpionen ohnehin überdenken. Denn die Forschung sieht großes Potenzial im Gift der Skorpione. Und dass darin auch ein großes Geschäft stecken könnte, hat unsere Afrika-Korrespondentin Karin Bensch in Nigeria erfahren.
Sie sind gefährlich, sie sind tödlich. Und doch könnten sie Leben retten, schwarze Skorpione. Ein Labor in Lagos, die größte Stadt im westafrikanischen Nigeria. Hier gibt es viele Skorpione. Farid Oluwada Milare arbeitet seit 2 Jahren in diesem Labor. Er melkt Skorpione. Jedes Tier alle 2 Wochen. Ich habe keine Angst vor Skorpionen. Das darf ich ja auch nicht haben. Ich bin im Umgang mit Skorpionen ausgebildet worden. Die Pinzette in seiner Hand steht leicht unter Strom. Damit reizt er den Stachel am Hinterteil des Tieres. Der Skorpion sticht zu, sondert sein Gift ab. Eine der teuersten Flüssigkeiten der Welt. 1 Liter ist gut 4 Millionen Euro wert. Unternehmer Prinz Monsuru Adekunle Agbabi hofft auf ein lukratives Geschäft. Ihm gehe es aber nicht nur ums Geld, sondern auch darum zu helfen, sagt er. Sobald die Zulassung der nigerianischen Regierung da ist, will er Skorpiongift an Pharmaunternehmen verkaufen, die daraus Medikamente herstellen wollen. Die Gewinnung von Skorpiongift ist etwas Neues und Besonderes in unserem Land. Mich reizt es deshalb so sehr, weil die Pharmaindustrie damit neue Möglichkeiten bekommt, Menschen zu heilen. Gelagert wird das kostbare Gift im Tiefkühler. Es gibt die Hoffnung, dass Skorpiongift multiresistente Keime ausschalten könnte, als Antibiotikum funktioniert und sogar gegen Krebs verwendet werden kann. Etwa gegen Brustkrebs. Temi Loluwa Akintola Aremo ist Apothekerin in Lagos und kennt sich gut aus mit Skorpiongift. Sie erklärt, dass es viele wertvolle Eiweiße enthält. Besonders Chlorotoxin ist ein wichtiger Stoff. Studien zeigen, dass er sich an Tumorzellen binden kann. In Deutschland sind Wirkstoffe aus Skorpiongift bislang nicht als Krebsmedikament zugelassen. In Nigeria gibt es bereits Anfragen aus dem eigenen Land, aus den USA, aus Großbritannien und Asien. Hier hofft man bald auf den großen Durchbruch.
Die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten, heißt es. Und das Heilige Jahr, bekannt auch als Jubeljahr, das gibt es auch nur jedes Vierteljahrhundert. Eine besondere Zeit des Gebets und der Erneuerung des Glaubens und auch der Pilgerfahrt nach Rom. Gerade sind Jugendliche aus fast 150 Ländern in der italienischen Hauptstadt, um mit dem neuen Papst Leo XIV. Zu feiern. Dieses Jahr unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Welche Hoffnungen und Erwartungen die jungen Pilger an den neuen Papst haben, Tilman Kleinjung.
Der Papst hat die katholische Jugend der Welt nach Rom eingeladen, um gemeinsam das Heilige Jahr zu feiern. 1 Million junge Menschen sind gekommen. Stimmungsvoller Höhepunkt des Treffens, die gemeinsame Nachtwache. Auf einem großen Feld vor den Toren der Stadt. Nachdem wir gemeinsam unterwegs waren, miteinander gebetet und diese besonderen Tage geteilt haben, sind wir nun im Licht des hereinbrechenden Abends wieder zusammen, um gemeinsam zu wachen. Seit Dienstag sind junge Menschen aus aller Welt in Rom unterwegs. Das heißt, schlafen in Messehallen oder Schulen, Transport in überfüllten Bussen. Eine Pilgerreise quer durch die hochsommerliche Stadt. Diese Gruppe aus dem Erzbistum München und Freising will zur Basilika St. Paul vor den Mauern. 1 Stunde Fahrt bei 30 Grad im Schatten. Pilger der Hoffnung. Diese Überschrift hat noch Papst Franziskus über das Heilige Jahr gesetzt. Was erhoffen junge Katholikinnen und Katholiken aus Deutschland von seinem Nachfolger?
Ich schaue zuversichtlich auf ihn, dass er die Kirche in die Zukunft trägt und auch die Jugend im Blick hat, weil ohne Jugend wird es in Zukunft keine Kirche mehr geben.
Ich bin ganz begeistert, weil er einfach so energiegeladen ist. Also ich finde, das hat man direkt gemerkt jetzt bei der Eröffnungsmesse, wie er sich die Zeit genommen hat, noch mit dem Petersplatz gefahren ist.
Leo, der bisher eher zurückhaltend auftrat, blüht bei diesem Treffen auf. Die erste Begegnung nutzt er wieder einmal für einen Friedensappell. Wir müssen schreien nach Frieden für diese Welt. Wir wollen Frieden für die Welt. Damit hat der Papst offenbar einen Nerv getroffen. Auch die Pilger aus München erleben in Rom Kirche mal ganz anders.
In Deutschland ist es sicherlich nicht einfach mit Kirche, mit Religion, auch mit dem Katholizismus. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Aber hier merkt man ja, die Botschaft von Jesus Christus hat auch heutzutage noch in aller Welt irgendwie eine Relevanz.
Gott selbst führt uns zusammen, um eine Gemeinschaft zu bilden. Nicht irgendeine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sich gegenseitig unterstützen. Auch über Nacht wird diese Gemeinschaft zusammenbleiben. Die meisten übernachten hier draußen und feiern morgen früh mit Papst Leo den Abschlussgottesdienst.
Und wir schauen jetzt noch Richtung Himmel. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist eine 4-köpfige Crew zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Heute ist das Team dort angekommen. Die Astronautinnen und Astronauten stammen neben Japan aus Russland und den USA. 400 Kilometer über der Erde ist die gemeinsame Arbeit ihrer Länder anscheinend möglich. Die bisherige Crew fliegt in wenigen Tagen zurück zur Erde. Tja, und auch wenn wir das Weltall jetzt wieder verlassen, was kommt denn von oben, Pila? Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?
Ja, also bei uns wird es zumindest mal so langsam auch in Richtung Sommer gehen, weil heute hatten wir noch relativ kühle Temperaturen, zumindest mal vergleichsweise. In Mitteleuropa lagen wir 2 bis 6 Grad unter dem, was wir eigentlich so für die Jahreszeit gewohnt sind. Finnland zum Beispiel, die sind über das Ziel hinausgeschossen, mal wieder. 4 bis 8 Grad war es dort wärmer und die hatten da auch einen kleinen Rekord. Es war jetzt der 22. Tag in Folge, wo es 30 Grad gemessen wurden. Ja, und wenn wir jetzt mal auf den Freitag schauen, da springt das Ganze so ein bisschen um. Da ist der Sommer schon direkt bei uns wieder zurück. Sie sehen es an den roten Farben. Und wir liegen dann gleich wieder 2 bis 6 Grad oberhalb dem Durchschnitt, den wir eigentlich für die Jahreszeit gewohnt sind. In Finnland wird es dagegen wieder etwas kühler. Da ist es dann wieder der Jahreszeit eher angemessen. Heute Nacht sind im Südosten noch einige Schauer und Gewitter unterwegs. Ansonsten ist es teilweise auch mal klar, teils wolkig. Von Nordwesten zieht aber direkt wieder ein neues Regenband zu uns herein. Das beschäftigt uns auch morgen. Es regnet dann vor allem vom Norden bis in die Mitte teilweise kräftig. Ansonsten im Südosten auch noch einzelne Schauer und Gewitter. Im Westen ist es teilweise mal auch freundlich mit viel Sonnenschein, bevor dann zum Abend direkt das neue Regenband wieder hinterherkommt. Die Tiefstwerte liegen heute Nacht zwischen 16 Grad an den Küsten und 10 Grad gibt es zum Beispiel am Alpenrand. Morgen tagsüber steigen die Höchstwerte dann auf 18 Grad unter Dauerregen in der Lüneburger Heide und bis 24 Grad gibt es in Köln bei viel Sonnenschein. Ja, und auch die nächsten Tage bleibt es noch eher wechselhaft, immer noch viele Wolken, einige Schauer und Gewitter. Aber dann zur Wochenmitte, da kommt dann auch der Sommer bei uns zurück und dann steigen die Temperaturen auch wieder an.
Dann freuen wir uns auf die Wochenmitte. Vielen Dank, Pila, für die Aussichten. Das war's von uns. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken zur Mitmenschlichkeit. Morgen Abend sind wir wieder um 23.15 Uhr für Sie da und freuen uns auf Sie. Bis dahin, eine gute Nacht. Tschüss.